So, wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir haben heute zur Lesung Lukas 12, 35 bis 40. Auch ein sehr interessantes Thema. Ich lese mal. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt, anklopft, sie ihm alsbald auftun. Und so er kommt in der anderen Wache und in der dritten Wache und wird's also finden, selig sind diese Knechte. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so wachte er und ließe nicht in sein Haus brechen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu der Stunde, da ihr es nicht meinet. Ja, liebe Geschwister, lasst uns miteinander aufstehen und beten. Ja, vielen Dank, Herr Jesus, für diese einsetzende Worte und Lesung. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir erfunden werden vor dir als Wachende, da wo es nicht ist, dass du, Herr, unser Herzen ergreifst und uns wachrittelst und, Herr, das, was an uns klebt, jeden Tag von Neuem an Sünde, an Verunreinigung dieser Welt, dass du es wegtust von uns, dass wir immer dir mit Freudigkeit und mit Kraft aus der Höhe folgen können. Wir wollen dich bitten, dass du dich herzlich erbarmst und dies in unserem Herzen wirkst. Herr, wir wollen dir danken auch für dieses wunderbare Wort, die frohmachende Botschaft, dein Evangelium, das frei macht von aller Sündenmacht und Verführung, dass da Licht schenkt hier auf Erden und den Weg zu deiner Herrlichkeit im Himmel hinweist. Und wir haben gerade gehört, heute ist der Weltgebetstag. Besonders wollen wir dich bitten für unsere Geschwister, die in großer Not und Bedrängnis sind. Du weißt, Herr, in den kommunistischen Ländern, diktatorischen Ländern, dazu zählt auch der Islam, in den Halbmondbereich. Wir wollen dich bitten, dass du unseren Geschwistern herzlich beistehst, auch heute. Herr, du weißt, viele werden um deines Namens verfolgt, bedrängt, denunziert, ja, das haben wir auch hier in Deutschland, misshandelt, gefoltert und getötet werden. Und wir wollen dich bitten, dass du ihnen herzlich beistehst und ihnen hilfst, auch ihren Familien und Familienangehörigen. O lieber Gott, wir wollen dir danken, dass du ihnen Kraft schenkst. Kraft und Glaubensmut und Freudigkeit, dir zu folgen. Und Herr, du kannst es auch machen, jene, die gefangen sind, aus der Gefangenschaft frei zu machen oder sie zu bewahren. Wir wollen dir danken, dass du bei ihnen bist, Herr Jesus. Wir wollen dir auch danken für unsere Geschwister, Herr Jesus, hier, die auch regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen, also auch zuschauen, die da krank und einsam sind, niedergeschlagen sind, die entmutigt sind, erquicke du sie auch heute durch dein Wort, gewirkt, Herr Jesus, durch deinen Heiligen Geist. Vielen Dank auch, Herr, wir bitten dich noch um eins, sei du weiterhin der Wächter, der Lenker, der Erhalter und Friedensstifter über unsere Gemeinde und über unser Leben. Danke, Herr Jesus, dass du der Sieger bist auf Golgatha für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Liebe Geschwister in Christus Jesus, ich darf alle ganz herzlich grüßen heute Morgen. Einmal Sie, die Sie heute Morgen hier sind, in Riedlingen, in der Eichenau, im Gottesdienst, aber auch alle die, die elektronisch, nicht elektrisch, sondern elektronisch mit uns an den Rechnern verbunden sind und uns hören und auch mit uns jetzt geistlich verbunden sind. Ganz herzliche Grüße. Wir wollen miteinander auf ein Wort hören. Es steht im 2. Petrusbrief, 2. Petrusbrief im 3. Kapitel. Ich lese dort die Verse 3 bis 13. Da schreibt der Apostel Petrus: Wisset aufs Erste, also nicht nur glaubt, vermutet, sondern wisset aufs Erste, dass in den letzten Tagen werden Spötter kommen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Es steht im Urtext das Wort Parousia und da geht es um die Wiederkunft bei der Entrückung. Das andere Wort, was oft gebraucht wird, ist Epiphania, das ist also die Wiederkunft auf dem Ölberg in Jerusalem, die Offenbarung 1 zum Beispiel beschrieben ist. Ja, wo bleibt die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur oder der Schöpfung gewesen ist. Aber aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde und Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort. Dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselben mit der Sintflut verderbt. Also auch der Himmel, der jetzt und ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart oder aufgespart, dass sie zum Feuer behalten werden auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit einem großen Krachen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So nun dies alles soll zugehen, wie sollt ihr dann geschickt sein, mit einem heiligen Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zur Zukunft des Herrn, des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Lieber Herr, wir bitten dich jetzt, gib du deinen Geist zu deinem Wort, gib ihn zum Reden, aber gib ihn auch zum rechten Hören. Amen. Liebe Geschwister im Herrn, wir haben heute ein etwas merkwürdiges Thema. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Es könnte manche jetzt auf die Idee kommen, der Baumgärtner fängt jetzt auch schon an zu rechnen und zu spekulieren, wann der Herr wiederkommt. Aber ich kann Sie trösten, dieser Vers stammt aus einem Fasnachtsschlager aus dem Jahr 1929. Am 30. Mai, ich sage es jetzt in unserem Dialekt, wie man bei uns zu Hause spricht, am 30. Mai ist der Weltuntergang, man lebe nicht mehr lang, man lebe nicht mehr lang. Das war ein Spottlied, liebe Geschwister, auf die Zeugen Jehovas gewesen, weil sie damals Die Wiederkunft Christi auf den 30. Mai 1929 gelegt haben. Sie haben es ja vorher schon einmal auf das Jahr 1914 gelegt, den Beginn des tausendjährigen Friedensreichens, hatten das anvisiert, aber dann kam der Erste Weltkrieg und schlimmer hätte der Gegensatz zwischen Friedensreich und zwischen dem, was kam, nicht sein können. Als dann 1929 auch verging, ohne dass diese Prophezeiung eingetroffen war, dann haben sie es auf 1975 verschoben. Inzwischen sind das auch schon bald wieder 50 Jahre her. Und dann ist es deshalb auch kein Wunder, wenn die Leute gespottet haben. Aber nicht nur die Zeugen Jehovas haben in den letzten 2000 Jahren immer wieder spekuliert und den Tag der Wiederkunft versucht auszurechnen. Ich erinnere nur an die Riesenkatastrophe zum Beispiel in der Neuapostolischen Kirche. Die haben 1960 ein furchtbares Fiasko erlebt, als ihr Stammapostel, das war damals der Johann Gottfried Bischof, der aus in der Nähe meiner Heimat stammte und der damals prophezeite, Jesus kommt wieder so lange, wie er lebt, also noch zu seinen Lebzeiten. Und als der dann 1960 mit 89 Jahren gestorben ist, erlitt diese Gemeinschaft einen furchtbaren, katastrophalen Einbruch. Aber gehen Sie mal ins Internet, Sie brauchen gar nicht jetzt auf Zeuge Jehova oder Neuapostolische allein zu gehen. Gehen Sie mal ins Internet unter dem Titel Vorhersagen und Behauptungen für das Kommen Christi und recherchieren Sie einmal, wie oft man die Wiederkunft Christi in den letzten 2000 Jahren berechnen wollte. Wie oft wurde da in der Kirche und in Sekten und in Freikirchen und wo es auch sei, Fehlalarm gegeben von den Kirchenvätern an bis hin über Luther und die neueste Zeit. Jemand hat einmal treffend gesagt, ich möchte dieses Zitat wörtlich bringen, der größte Feind des Alarm ist der Fehlalarm, weil dann, wenn es wirklich ernst wird, alles schläft und niemand mehr darauf hören will. Ja, so ist's, liebe Geschwister. Ja, ich könnte weitere Beispiele brauchen. Ich möchte noch eins aus der Kirche selber bringen. Sie kennen vielleicht den württembergischen Prälaten Johann Albrecht Bengel. Er hat von 1687 bis 1752 gelebt. Ich war ja in einer Einrichtung als Student, die ist nach ihm benannt, das Albrecht Bengel Haus in Tübingen, dort studiert. Und er kam auch in seinen Berechnungen auf das Jahr 1836, der Wiederkunft Jesu. Er wollte das eigentlich nicht bekannt machen, aber wie es oft so ist, Leute, die seinen Nachlass verwaltet haben, die haben es trotzdem getan. Und dann hat sich der ganze württembergische Pietismus an diesem Jahr 1836 orientiert. Und manche wanderten damals bei Napoleon, den man natürlich als Antichrist betrachtet hat, was er sicher auch war, wanderten damals aus und wollten Christus im Heiligen Land begegnen. So entstand damals übrigens die deutsche Kolonie in Palästina, die es bis zum Zweiten Weltkrieg auch gab. Damals gab es auch schon Spötter, die sich über die Leute lustig gemacht haben, und Gott sei Dank haben die Frommen aus Württemberg es einigermaßen verkraftet, dass 1836 ohne einen, ich sage jetzt einmal, nennenswerten geistlichen Schaden vorüberging. Gott sei Dank. Aber es blieb genug Munition für die Spötter. Nein, liebe Geschwister, ich lege heute Morgen nicht die Wiederkunft Christi auf einen 30. Mai irgendwann fest. Ja. Die Spötter, Die singen zwar nicht mehr so wie 1929, aber viele leben längst so unter uns, auch Christen, als käme der Herr überhaupt nicht mehr. Und wie gut ist es, dass auch in früheren Jahrhunderten Christen die Wiederkunft Jesu hautnah und ganz nah erwartet haben, so wie wir es auch vorhin in dem Lied gesungen haben, dass man auch schon im 16. Jahrhundert Jesus erwartet hat und dass Martin Luther ihn erwartet hat. Sicher, damals hat man das noch nicht so differenziert gesehen, da hat man alles noch in eins gesehen, Entrückung und Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg, das war alles eins damals, heute weiß man da mehr, und wenn man die Bibel liest, aber man hat auf ihn gewartet. Und ich frage mich immer wieder, wo sind noch Gemeinden? Übrigens, das Lied, was wir vorhin gesungen haben, das war ein Lobpreislied, ja. Also Lobpreis muss nicht heißen, dass da vier da vorne rumtanzen und irgendwelche Zeilen da 20 oder 30 Mal singen, sondern das war ein echter Lobpreis, der auch mit Amen geendet hat, dieses Lied, was wir gesungen haben. Ja, aber wo wird in Kirchen und Freikirchen eigentlich noch über die Entrückung der Gemeinde und über die Wiederkunft Christi gepredigt, obwohl sie in der Bibel ständig vorkommt und obwohl die auch ein Teil unseres Glaubensbekenntnisses ist, dass wir bekennen, er wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten, der Herr Jesus. Wird das nicht weitgehend verschwiegen? Man will doch heute nicht mehr in eine sogenannte Sektenecke hineingestellt werden. Man will doch überall dabei sein. Aber ironischerweise, liebe Geschwister, sind es gerade die Kritiker unseres Glaubens, die heute die schlimmsten Weltuntergangstheorien verbreiten. Warum hat man denn die Atomkraftwerke in unserem Land abgeschaltet? Da spottet man einerseits über unsere Hoffnung und gleichzeitig wird wie in der sogenannten letzten Generation eine grauenvolle Angst verbreitet vor dem Wärme- und Kältetod oder den Atompop. Manche können sich da nicht ganz entscheiden, was kommen wird. Geschwister, mir hat einmal jemand gesagt, Sie machen uns mit Ihren Predigten Angst. Ich habe dann zur Antwort gegeben, ich brauche Ihnen keine Angst zu machen. Die haben wir ganz alleine in unserer Zeit. Da gibt's weltliche Angstmacher genug, die wir haben. Gut, es ist richtig, das Potenzial zur Zerstörung dieser Welt haben wir allemal. Wenn noch im vergangenen Jahrhundert die Leute gefragt haben, wie kann das sein, dass die Erde einmal vergehen wird mit Feuer, dann wissen wir es heute, seit die Atombomben gefallen sind und seit dem Atomunfall 1986 am 26. April in Tschernobyl. Das geht. Letztlich haben die Propagandisten sogar, die weltlichen Propagandisten an einer Stelle recht. Die Erde wird vergehen mit Krachen, so hat Luther übersetzt. Wörtlich steht da mit einem Knistergeräusch, das beim Verbrennen zu hören ist. Aber auch die so schreien für das Klima und die Klimaaktivisten unter uns, die müssen es zur Kenntnis nehmen, diese Welt wird einmal vergehen und wir können das mit aller unserer Bemühungen auch nicht retten. Diese Welt muss vergehen, weil es Gott einmal so beschlossen hat. Petrus schreibt aber auch, dass die Spötter aus den eigenen Reihen kommen. Das müssen wir wissen in dieser letzten Zeit. Da gibt's zum Beispiel in der Theologie die Meinung über die sogenannte Parousieverzögerung. Da werden dann Stellen herangezogen, ich zitiere Markus 9, Vers 1 zum Beispiel, wo es heißt: Christus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen, das Reich Gottes mit Kraft kommen. Und da habe ich gesagt, Bibel hat sich getäuscht. Nein, Es war ganz anders gewesen. Das Reich Gottes kam ja in dem Moment, als der Herr auferstanden war und in Emmaus den Jüngern erschienen ist. Und es steht doch da, dass er das Evangelium vom Reich ihnen erklärt hat damals. Und dass sogar mit Christus das Reich Gottes mitten unter ihnen, sogar inwendig in ihnen war. Oder es wird eine Stelle aus 1. Thessalonicher 4, Vers 15, wo es um die Entrückung geht, herangezogen, um zu beweisen, dass sich Jesus und Paulus geirrt haben. Und da gibt es selbst in frommen Kreisen viele, die glauben das. Aber ich frage, wo da steht zum Beispiel, wir, die wir leben und übrig bleiben bei der Entrückung, ja, so steht es ja da in 1. Thessalonicher 4, 15. Kann es aber nicht sein, dass Paulus mit dem Wir sich einschließt in die Gesamtheit der Gemeinde des Christus? Das nur nebenbei. Andere sind ganz froh, dass der Herr noch nicht gekommen ist, weil sie genau wissen, dass sie sonst ihren Lebensstil ändern müssen, so wie geschrieben ist. Aus Mutwillen wollen sie nicht wissen, dass der Himmel und die Erde bestanden durch Gottes Wort und dass die untergegangen sind. Oder die Mahnung auch am Ende unseres Predigttextes, wo es heißt, so nun, das alles soll zugehen, dann, wie sollt ihr dann geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen? Zu Zeiten des Petrus, liebe Geschwister, starb so langsam die erste Generation der Christen, die noch Zeitzeugen waren, die den Herrn Jesus noch kannten als Mensch hier auf der Erde, die die Auferstehung erlebt haben, die Himmelfahrt noch miterlebt haben. Und jetzt kamen die ersten Zweifel. Kommt er überhaupt? Kommt er überhaupt noch? Bleibt nicht einfach alles so, wie es ist? Verändert sich überhaupt etwas? Das haben ja die Kritiker am Glauben immer wieder gefragt, über Karl Marx, über Nietzsche und andere. Was hat sich eigentlich die letzten 2000 Jahre geändert? Stalins Chefideologe Suslow prophezeite, dass der christliche Glaube bald überwunden sein würde. Auf der anderen Seite der Ideologie stand Alfred Rosenberg mit seinem Mythos des 20. Jahrhunderts. Und er fragte sich in diesem Buch, genau wie Voltaire auch, ich gebe dem Christentum noch zwei Generationen, dann ist es vorübergezogen. Die Ironie der Geschichte nebenbei, im Haus des französischen Philosophen Voltaire war später der Sitz der französischen Bibelgesellschaft. Hier haben sie die Ironie unseres Gottes, der im Himmel wohnt, lacht ihrer, spottet ihrer. Aber trotzdem spüren auch wir heute, wie das Recht des Stärkeren scheinbar immer noch gilt, wie Christen zumindest bei uns schon noch nicht ins Straflager kommen, aber ausgegrenzt und diskriminiert werden, wenn wir nicht der öffentlichen Meinung folgen oder ich sage jetzt einmal eher der veröffentlichten Meinung folgen und ihre Propaganda aufdecken. Ich will nur einmal ganz wenige Beispiele bringen, ganz profane, ganz belanglose. Wenn wir zum Beispiel aufdecken und öffentlich darauf hinweisen, wie realitätsfern manchmal oder oft die Filme im Fernsehen sind, dass es zum Beispiel nicht stimmt. Ich sage, gucken Sie das lieber nicht an, aber wenn in der Krimiserie Tatort die Täter immer Deutsche sind, ist doch merkwürdig. Die Realität von Mannheim und von Solingen sieht anders aus. Oder wenn behauptet wird, das haben wir ja auch oft genug gehört, die Impfung vor Corona würde uns davor bewahren und keine Schäden verursachen. Wissen Sie, ich habe Behindertentaxi gefahren in jener Zeit und wurde zweimal von Geimpften angesteckt in dieser Zeit. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Da spüren wir dieses Unrecht. Außerdem, das sind nur kleine Beispiele jetzt, außerdem gibt es immer noch Kriege, es gibt immer noch Arm und Reich in dieser Welt und sie ist nicht barmherziger geworden. Aber davon abgesehen sehen wir auch die andere Seite. Es gibt viele ganz banale Dinge, die sich geändert haben. Denken Sie nur einmal, wenn Sie vom Beruf der Krankenschwester hören. Das kommt vom Sprachgebrauch her von Glaubensschwester. Ja? Vorher gab es keine Schwestern, bevor Jesus kam, die Kranke gepflegt haben, da hat man sie sterben lassen, da hat man sie ausgesetzt und so weiter. Sparta hat man kranke Kinder einfach liegen lassen, irgendwo im alten Griechenland. Nicht? Oder denken Sie einmal an die Abschaffung der Sklaverei, das wäre ohne Christen undenkbar gewesen. Vieles hat sich geändert, aber das Wichtigste bleibt nun einmal, du musst dich ändern. Wir müssen uns ändern und zwar so, dass wir zu Jesus kommen und unser Herz verändern lassen, so wie es unser Wort hier sagt. Wir sollen uns von Jesus ändern lassen und wir beginnen damit, indem wir umkehren auf unserem Weg und uns Jesus Christus zuwenden. Nicht die Verhältnisse, nicht die anderen müssen sich ändern, sondern bei mir will Jesus beginnen. Und das sagt unser Wort an mehreren Stellen. Was nützt es, wenn man ein paar hundert Jahre lang Waschpulver produziert und die Leute tragen trotzdem dreckige Kleider. Da kann man gut sagen, es hat sich nichts geändert, alles beim Alten geblieben. Es gibt immer noch dreckige Kleider, trotzdem, dass es alle Sorten Waschpulver gibt. Petrus wird da ganz persönlich und deshalb wollen wir das mit den Spöttern zuallererst wissen, dass das völlig normal ist. Aber nun bringt Petrus drei Argumente gegen die Spötter dieser und ihrer Zeit und er führt diese drei biblischen Argumente hier an und es sind alles Argumente, die gemeinsam, das Gemeinsame dabei ist an diesen drei Argumenten, dass alle drei davon sprechen, liebe Leute, der Herr, also zumindest zu der Generation des Petrus, der Herr kommt nicht heute, es kann lange dauern. Es kann noch sehr lange dauern. Ich komme noch drauf in den Einzelheiten. Und das erste Argument, was er bringt, ist die Sintflut. Die kam ja auch nicht ganz plötzlich. Die war angekündigt worden, zumindest dem Noah war sie angekündigt worden. Aber die Leute wollten nicht hören. Es steht da, er war ein Prediger der Gerechtigkeit zu seiner Zeit. Aber die Leute wollten nicht hören. Und weil lange nichts kam, da glaubten sie, das geht immer so weiter und ändert sich nichts mehr. Ja? Und da lesen wir dann in 1. Mose 6, Vers 5, der Menschenbosheit war groß auf Erden. Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, Lieblosigkeit kennzeichnete sie. Da steckt dreimal los drin. Dreimal hat man sich von etwas losgemacht. Der Herr Jesus spricht davon, wenn er sagt, wenn er die Zeit Noahs charakterisiert, dass das Leben damals seinen ganz normalen Gang gegangen ist. Wenn er sagt, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, wurden geheiratet, das sind alles normale Dinge. Die sind nicht verboten, weil sie zu Noahs Zeiten gehören. Aber wenn das alles ist, dass Menschen essen und trinken, kaufen und verkaufen, heiraten und geheiratet werden, wenn sich das ganze Leben da drin erschöpft, dann fehlt das Entscheidende. In den Tagen Noahs spielte Gott keine Rolle. Und noch schlimmer, die Sünde war später, so wie auch zu Zeiten Lots in Sodom, zum Gebot und zur Normalität geworden. Genau wie in unserer Zeit. Der Herr Jesus sagt ja, so wird es sein in den Tagen des Menschensohns, wie es in den Tagen Noahs, wie es in den Tagen Lots war. Und wir erleben doch heute offensichtlich greifbar auch die Zeichen der Endzeit. Wir erleben die Kriege, die Katastrophen, die Seuchen, den Egoismus, die Lieblosigkeit und wie der Unglaube zum Programm wird. Lesen Sie einmal nachher, wenn Sie daheim sind oder die Zuschauer, wenn die Übertragung beendet ist, was in 2. Timotheus 3 über den Menschen der letzten Zeit gesagt ist. Der hat 18 Eigenschaften. 18 ist 3 mal die 6. Das ist also die Trinität der 6 und 6 ist die Zahl des Menschen, habe ich letztes Mal erklärt, als ich hier war. 3 mal die 6 übrigens, Offenbarung 13, Antichrist, der Zahl 666, 3 mal die 6. Und da finden Sie 3 mal 6 Eigenschaften in Bezug auf den Menschen 6, also auf uns selber 6 Eigenschaften, lieblos, egoistisch und so weiter, den Eltern ungehorsam. Dann finden wir 6 Eigenschaften in Bezug auf den Mitmenschen, also auf die Horizontale. Und dann finden wir nochmal 6 Eigenschaften in Bezug auf Gott. Und dann wird gesagt, dass der Endzeitmensch einen Schein des gottseligen Wesens hat, aber seine Kraft verleugnen sie. Verstehen Sie? Um es mal ein Beispiel zu sagen, wenn wir in unsere Altstädte hineinschauen, gibt's oft Häuser, die stehen unter Denkmalschutz. Und die sind von außen her, ich war in so einer Klinik gelegen, als ich mit der Hüfte operiert wurde, das war von außen her eine Gründerzeitvilla. Ja, wie so zu Bismarcks Zeiten gebaut worden ist. Aber innen drin war das eine hochmoderne Klinik. Eine hochmoderne Belegklinik verschiedener Ärzte, wo alles drin war, was technisch so eine Klinik von heute haben muss und braucht. Und so ist der Endzeitmensch. Von außen her erscheint er noch religiös. Fritz Schwarz in Herne, Superintendent, der Gemeindeaufbauprogramme in den 80er Jahren geschrieben hat, hat gesagt, die Schreibmaschinen im Oberkirchenrat, die werden noch klappern, wenn der Letzte aus der Kirche ausgetreten ist. Aber es ist keine Kraft mehr da. Ihre Kraft verleugnen sie. Die Fassade steht noch. Die Sünde wird zum Gebot, man gewöhnt sich an sie. Ich nehme als Beispiel nur einmal den Schlagerwettbewerb, den früheren Grand Prix Eurovision, er heißt ja jetzt ESC. Er entwickelt sich ja immer mehr zu einer Propagandaveranstaltung für Homosexualität und queere Lebensweise, wie man heute sagt. Und letztes Jahr hat ihn ein Schweizer gewonnen, der sich weder als Mann noch als Frau definiert. Nicht? Das ist unsere Zeit. Da werden schon im Kindergarten Kinderseelen vergiftet mit Genderideologie und mit queerer Lebensweise, wo sie indoktriniert werden. Minderheiten diktieren der Mehrheit ihre Sichtweise und alle Perversionen werden gelebt. Das ist Endzeit. Das ist Endzeit. Und gleichzeitig zu dem allem, was sich da negativ entwickelt, das sind die Geburtswehen der neuen Welt, wo der Satan sich noch einmal austoben darf. Gleichzeitig ist wieder das Volk Israel seit 1948 auf dem Plan, wie der Herr voraussagte. Und trotzdem sagen dann immer noch Leute, ach wissen Sie, Kriege hat es immer gegeben, Seuchen hat es immer gegeben, Unmoral hat es immer gegeben, aber Geschwister nicht in diesem Maße wie heute und öffentlich anerkannt und gefördert. Vor 30 Jahren noch wäre jemand, der öffentlich behauptet, dass der Mensch sein Geschlecht frei wählen kann, zum Psychiater geschickt worden. Heute ist es Gesetz. In unserer Zeit ist dein Feind nicht irgendwo weit fort. Er hat dich in der Corona-Zeit eingesperrt, er zerstört deine Familie, er verdirbt die Seelen deiner Kinder. Und wenn du dagegen deine Stimme erhebst, dann diffamiert er dich als rechtsextrem, als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker, als Fundamentalist oder legt dir andere schöne Titel bei. Das hat es eben nicht immer gegeben. Sie sagen, das hat es immer gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß. Egoismus, Lieblosigkeit, Religion als ein wenig seelischer Erbauen, das hat es zwar immer gegeben, das ist richtig, aber Kirchen sind auch immer wieder von der Lehre abgewichen. Aber damals, selbst als sie von der Lehre abgewichen sind, wurde noch Sitte und Moral hochgehalten, auch von liberalen Professoren. Lesen Sie heute einmal eine Predigt von Albert Schweitzer. Von kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Albert Schweitzer war kein frommer Mann, das war ein liberaler Theologe. Aber lesen Sie mal eine Predigt von Albert Schweitzer. Da haben Sie den Eindruck, als wenn heute ein pietistischer Gemeinschaftsprediger redet. Von heute aus betrachtet, nicht? Und heute sind oft Kirchen und Gemeinden noch Vorreiter und Förderer in der Unmoral und übertreffen noch den Staat. Und Israel, um das Zeichen auch nochmal zu erwähnen, hat es 1900 Jahre lang nicht mehr auf der Landkarte gegeben, sollen wir auch wissen. Liebe Geschwister, wir sind nah dran. Und wenn der Herr noch nicht gekommen ist, dann deshalb, weil er geduldig ist, so wie sie heißt. Weil er will, dass auch der Letzte noch kommt, der zur Gemeinde kommen soll. Wie es in Römer 11 heißt, bis die Füllen der Heiden eingegangen ist. Und dann wendet er sich wieder seinem Volk Israel zu, dass keiner zurückbleibt von denen. Deshalb ist der Herr noch nicht gekommen. In der Sintflut wurde übrigens die Erde durch Wasser, danach bei Lot in Sodom durch Feuer gerichtet. Auf Feuer, auf Wasser folgte Feuer. Also die erste Welt wurde auch im Wasser gerichtet und die jetzige Welt im Feuer, wie wir hier in 2. Petrus 3 lesen. Und deshalb die Tage Noahs und dann auch die globale Katastrophe durch Wasser und die regionale von Sodom durch Feuer. Da wird uns schon etwas vorgegeben. Es ist auch die Reihenfolge, die bei den Leiden Israels, wo die geschildert werden, in Jesaja 43, kennen Sie vielleicht alle den Vers, der wird oft auf uns gewandt, aber der gilt angewandt, der gilt aber Israel. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann kommt der Vers, ich zitiere, wenn du durch Wasser gehst, Moment, ich lese es einmal gerade, wie es wörtlich dasteht, in Jesaja 43, ja, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Beide Male benutzt Gott also die Elemente Wasser und Feuer zum Gericht. Ja, und deshalb sagt unser Herr, denk dran, so wie es in der Sintflut war damals, so wird es dann auch sein. Sie wurden bewahrt bis zu diesem Tag. Das zweite Argument, das uns Petrus nennt, Gottes Uhren gehen anders als unsere. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. So zitiert Petrus hier Psalm 90, 4 und Hebräer 3, Vers 2. Petrus sagt seinen Lesern, dass nirgends etwas von einer Naherwartung zu finden ist, ich sagte es schon, sondern dass es aus damaliger Sicht eben noch lange dauern kann, bis der Herr kommt und seine Gemeinde zu sich holt. 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn wir mal so rechnen, sind tatsächlich, seit das Petrus hier das geschrieben hat, ungefähr 2000 Jahre vergangen. Und deshalb ist mir es immer wieder wichtig, dass wir Schrift mit Schrift auslegen. Das haben die Reformatoren gesagt. Scriptura suis ipsius interpres. Die Schrift ist ihr eigener Dolmetscher. Und wenn wir jetzt einmal die Schrift befragen, dann lese ich zum Beispiel bei Johannes im 4. Kapitel etwas Interessantes. Da ist ja das Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen berichtet. Und da steht nun in Johannes 4, Vers 43 ein etwas merkwürdiges Wort für unsere Sache. Da steht nämlich, dass er, unser Herr, 2 Tage nach Samaria gegangen ist, also 2 Tage Israel verlassen hat. Und wenn wir einmal davon ausgehen, dass Johannes das Prophetische der Evangelien ist, was auch eine gewisse Symbolbedeutung hat, nicht nur eine historische, sondern auch eine Symbolbedeutung, dann kann man das auch so auslegen, der Herr wendet sich weg von seinem Volk für 2 Tage, so wie es in Römer 11 geschrieben steht. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis das die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und dann wird er sich wieder Israel zuwenden, so lesen wir in Römer 11. Mit anderen Worten, es könnte sein, Gott stellt sein Volk für 2000 Jahre zurück um unsertwillen und dann kommt er, der Herr, und holt seine Gemeinde. Oder denken wir an Hosea 6, Vers 2, wo auch vom Volk Israel gesagt wird, der Herr macht uns lebendig nach 2 Tagen und er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Machen wir uns einmal unsere Gedanken darüber. Das ist Prophetie in der Bibel. Auch da ist von 2 Tagen die Rede. Nehmen wir einmal dieses Wort als Schlüssel, dass vor dem Herrn 1000 Jahre wie ein Tag sind. Und dann merken wir, dass wir tatsächlich, wenn das stimmt so, dieser Schlüssel, nahe dran sind. Geschwister, denken wir drüber nach. Aber selbst wenn wir nicht nahe dran wären, ist es wichtig, den Herrn immer zu erwarten, zu jedem Zeit. Nicht nur vor 100 Jahren, vor 2000 Jahren, sondern auch heute. Und wichtig ist, dass uns dies nicht einfach nur gesagt wird, damit wir unsere Neugier zufriedenstellen. Es geht da um mehr. Deshalb auch die persönliche Konsequenz, kehrt um, richtet euer Leben nach ihm aus und macht die gottlose Lebensweise der Endzeit nicht mit. Ganz wichtig. Darauf kommt es an. Damit wir nicht der Versuchung von außen erliegen und unser Gebeten, unser Verhältnis zur Welt nicht zur Routine wird, sondern jederzeit mit dem Herrn rechnet. Unser Wort sagt uns auch, Gott ist geduldig. Er ist deshalb nicht gekommen, weil seine Liebe möchte, dass wir zu ihm noch finden und dass wir unser Leben noch hier in Ordnung bringen können. Das 3. Argument, was ich auch noch erwähnen will, des Herrn Tag kommt plötzlich, überraschend, nicht für uns, sondern für die Welt. Plötzlich und unerwartet heißt es in manchen Todesanzeigen. Auch die Sintflut und der Feuersturm über Sodom kamen für die Welt, die nicht geglaubt hat, der Botschaft Noahs, plötzlich und unerwartet. Und es wird als Gleichnis gesagt, wie ein Dieb in der Nacht. Haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihnen ein Dieb vorher eine E-Mail geschrieben hat? Heute Nacht um so viel Uhr habe ich vor, eure Münzsammlung, eure Briefmarkensammlung, euren Schmuck oder was weiß ich was zu holen, Goldbarren. Der schreibt keine E-Mail, wie es der Schornsteinfeger heutzutage macht oder der Versicherungsvertreter. Ich komme heute Nacht um 2 Uhr. Der kommt überraschend. Sonst wären ja die Leute vorbereitet und würden Sicherungsvorkehrungen treffen. Allerdings, für Noah kam die Sintflut nicht unerwartet. Er war Gott gehorsam und er fand Gnade vor dem Herrn und deshalb hat der Herr ihm das anvertraut. Und wir haben heute auch etwas, wo uns der Herr diese Dinge anvertraut und das ist sein Wort. Für uns muss der Herr nicht kommen wie ein Dieb in der Nacht. Nur für Lot und die Bewohner Sodoms, die auch ein Lot, der sehr der Welt angepasst war, da war es so. Plötzlich und unerwartet kommt der Tag für die, die nicht glauben. Warum? Der Welt wird ja, und das dürfen wir auch ganz wörtlich verstehen, bei der Wiederkunft Jesu wird ja dieser Welt etwas weggenommen, nämlich die Gemeinde Christi, der Leib des Christus, der entrückt wird. Und es ist das Wertvollste, was diese Welt hat. Wir sind das Wertvollste, das müssen wir uns mal vor Augen halten, wer wir sind. Ich erinnere mich noch gut, als ich das erste Mal mit meiner Frau auf einer christlichen Freizeit war, das war in Montreux, und da waren wir in so einem Hotel untergebracht, wo ganz früher nur die ganz Reichen waren, aber jetzt lief das nicht mehr so, das alte Hotel, da wollen die Reichen nicht mehr rein und so weiter, und das alles. Ja. Und dann haben sie Liebenzeller Freizeiten genommen. Und da hat man gemerkt, die Opa, die haben uns immer so etwas herablassend behandelt und angeschaut. Da habe ich mal zu meinem Bruder gesagt, wenn die wüssten, wen die hier bedienen, dann wären sie freundlicher zu uns, Geschwister. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, der dieser Welt das Wertvollste wegnimmt. Und hier steht, wie ich schon sagte, das Wort Parousia im Urtext, das immer die Wiederkunft bei der Entrückung meint, nicht die Erscheinung auf dem Ölberg. Und noch ein letztes. Seid keine Weltverbesserer, sagt auch der Apostel Petrus. Denkt dran, diese Erde wird vergehen mit Krachen. Es gibt ja mittlerweile auch Initiativen in Freikirchen, wo es modern geworden ist, sich für bessere Arbeitsbedingungen oder bessere Verteilung der Vermögensverhältnisse in Form eines sozialen Evangeliums einzusetzen. Ich will das nicht jetzt verurteilen, das sind alles gut gemeinte Versuche, um diese Welt ein wenig besser zu machen. Ist ja marode und brüchig und man will sie ein wenig, ich sag's immer wieder, das Wort zusammenflicken. Aber sie wird vergehen. Ja, das sagt Petrus. Diese Welt vergeht. Wir wissen nicht, ob es an einem 30. Mai sein wird, aber es wird so kommen durch Feuer. Ob es eine Atombombe oder ein Atomunfall oder etwas anderes sein wird, darüber kann man spekulieren, das wissen wir nicht. Es wird uns hier nur gesagt, dass sie vergehen muss. Und darum wollen wir nach diesem Wort nicht Weltverbesserer sein, sondern Welterwarter, wie es in Vers 13 heißt. Wir warten eines neuen Himmels, einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir können diese Welt, die unter dem Fluch des Sündenfalles steht, ich sage es mal anders, in der der Wurm drin ist, nicht zu einer gerechten Welt umfunktionieren. Es haben viele versucht und sind viele dran gescheitert. Sie gleichen, ich sage es jetzt noch einmal, meinen einfachen Gleichnis, sie gleichen einem Kellner auf einem sinkenden Schiff, der die Tischdecke wechselt, weil sie einen Flecken hat. Ja, so müssen Sie sich das in etwa vorstellen. Da wäre es wichtiger, Rettungswesten zu verteilen und die Rettungsboote hinabzulassen, wie eine neue Tischdecke aufzulegen. Nein, Geschwister, Gott flickt keine alte Welt. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde zu seiner Zeit, wo kein Leid, wo kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein wird. Zwar nicht unbedingt an einem 30. Mai, vielleicht auch doch, wir wissen es nicht jedenfalls, aber so wie er versprochen hat, und darauf hoffen wir. Amen. Wir wollen still werden vor Gott und wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir in Jesu Namen für diese große Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde und dass wir darum wissen dürfen und dass wir darauf vertrauen dürfen. Wir danken dir, dass Petrus uns mit seinem Brief auf dich und dein Wort ausrichtet, dass wir Orientierung nehmen dürfen daran und nicht an dem, was uns an veröffentlichter Meinung präsentiert wird. Weck du alle Gleichgültigen aus ihrer Schläfrigkeit auf, dass sie auf deine Stimme hören. Rede mit denen, die durch falschen Alarm vielleicht verwirrt sind oder gar nicht mehr mit dir rechnen, weil schon oft deine Wiederkunft gemeldet wurde. Verunsichere die, die sich hier auf Erden so wohl fühlen und in Sünden gefangen froh sind, dass du noch nicht gekommen bist. Hilf ihnen zur Umkehr. Und wir danken dir auch für alle Zeichen, die auf dein Kommen weisen, für dein Volk Israel, das uns sichtbar auch dein Kommen signalisiert seit 1948. Aber auch alle negativen Dinge, die in deinem Wort von dir benannt sind. Lass sie uns dazu dienen, dass wir umso mehr sagen, Maranatha, Herr, komm du bald. Lass uns auch dann die Zeichen für uns erkennen, die du in unser Leben geordnet hast. Und wir wollen noch einmal dich auch bitten, ganz besonders heute an diesem Sonntag, für alle verfolgten Brüder und Schwestern auf dieser Welt, für die, die um ihres Glaubens willen eingesperrt sind, die Zwangsarbeit leisten müssen, die betrogen, bedrückt und bedrängt sind, die gefoltert werden. Herr, steh du ihnen ganz besonders und persönlich bei. Und ich habe auch für uns bitten, wenn uns der Gegenwind auch immer mehr um die Ohren bläst, Herr, gib uns Stärke und Kraft durch deinen Heiligen Geist. Bitten dich auch für alle die, die hier in diesem Land vor Gericht stehen, weil sie dir mehr gehorchen als den Menschen, die ihre Arbeitsstelle verlieren oder an ihrem Arbeitsplatz bedroht sind. Herr, erbarm dich über sie und stärke du sie durch deine Gegenwart. Wir wollen dich auch bitten, geh mit uns in die neue Woche hinein und hilf uns, ein Zeugnis zu sein, wo wir stehen. Auch wenn wir allein sind, vielleicht in unserer Familie, vielleicht in unserem Dorf, und manchmal auch in unseren Gemeinden. Steh uns bei und sei du selber mit uns. Denn du und ich, wir zwei, sind immer die größte Partei. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.